Das steht im Lukas-Evangelium und ich lade euch ein, das mit mir aufzuschlagen. Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 17 bis 26. Lukas Kapitel 5, die Verse 17 bis 26. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchen Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Soweit der Text für unser Zusammensein. Vom Zusammenhang her, wenn wir uns das anschauen, ist es so, dass sich dieses ganze Ereignis ja ereignet hat. Es waren Heilungen vorausgegangen. Es waren Heilungen vorausgegangen in Kapernaum. Es war des Herrn Kraft da, heißt es hier. Des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Vorausgegangen war die Heilung eines Aussätzigen. Vorausgegangen war der Fischzug des Petrus. Und es waren, wenn wir in Markus 1 zum Beispiel hier reinschauen, gerade in diesem Zusammenhang, ganz viele Heilungen, die der Herr Jesus hier getan hat. Und die waren aber nicht ohne Grund, ihr Lieben. Denn wenn wir in Jesaja 35 reinschauen, in Jesaja 35, da heißt es in den Versen 5 und 6 von dem Herrn Jesus: Er selbst kommt und er wird euch retten. Dann heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge der Stummen. Das ist das Erkennungszeichen gewesen, dass er der verheißene Messias ist. Und deswegen haben auch das Leben unseres Herrn Jesus, hat er diese Wunder getan. Heilung eines Gelähmten, eines Blinden, eines Tauben, hat man im Alten Testament nicht gehabt. Lesen wir nichts im Alten Testament davon. Aber wir lesen es von unserem Herrn Jesus, und das war das Kennzeichen dafür, was Jesaja schon vorausgesagt hat, dass er der Verheißene ist, dass er der Spross ist, dass er der Retter, der Erlöser für Israel ist. Und an diesen Zeichen sollten sie ihn erkennen, dass er tatsächlich dieser Verheißene Gottes ist. Und immer dann, wenn wir in Gottes Wort eine Begebenheit mit unserem Herrn Jesus lesen, dann hat die für die damalige Zeit natürlich ihre Bedeutung gehabt, für diese Menschen dort. Es war dieses Kennzeichen, was ich jetzt sagte. Aber wenn es den Geist Gottes gefallen hat, dieses in seinem kostbaren Wort uns festzuhalten, uns zu hinterlassen, dann hat es auch in unser Leben ganz praktisch etwas zu sagen. Dann wollte der Herr Jesus, dass wir das lesen, dass es uns zur Lebenshilfe wird, dass es auch Eingang in unseren Herzen findet. Und Deswegen lade ich euch jetzt ein, dass wir gemeinsam in diese Geschichte eintauchen, in diese Begebenheit und hier drin versinken und schauen, was diese Menschen dort gemacht haben. Was für eine Situation haben wir denn hier? Wir haben 5 Männer. Einer war gelähmt. Er war gelähmt, er war an sein Bett gebunden. Er war krank gewesen. Und das Erste, was mir dazu auch eingefallen ist, sind nicht wir auch irgendwo oft gelähmt? Bist du nicht auch irgendwann gelähmt? Dass du Angst hast, dass du Sorgen hast. Es muss nicht bloß körperlich sein. Es kann psychisch sein. Es kann eine Not in deiner Seele sein. Wisst ihr, wie oft ich den Flattermann habe? Darf ich euch gar nicht sagen. Aber es gibt jemanden, der meinen Flattermann bändigt und in seinen Händen hält. Das ist der Heiland, mein Retter und Erlöser. Und so ist es bei den Menschen hier. Viele von uns, auch wenn sie äußerlich vielleicht gesund sind, wenn sie nicht wie der Gelähmte an ein Bett offensichtlich gebunden sind, sie sind gebunden innerlich an irgendwelche Süchte, an irgendwelche Krankheiten, die ihnen Not machen, die sie handlungsunfähig machen. Ein Bild davon, der Mensch wollte eigentlich anders sein, er konnte nicht anders sein, weil er an dieses Bett gebunden war. Und dann sehen wir diese 4, die ihn da begleitet haben. Nicht nur oberflächlich. Die haben nicht nur zugehört. Und haben vielleicht auf die Schulter geklopft, Mensch, du bist ein armer Kerl. Wir sind aber an deiner Seite. Nee, wir sehen hier, dass sie auch gehandelt haben. Die haben zugehört und haben gehandelt. Und der Glaube wird bei diesen 4 im Handeln sichtbar. Und ich möchte euch einladen, immer dann, wenn wir hier lesen in Gottes Wort, wir lesen in Vers 18, und siehe, das ist ein Ausspruch des Heiligen Geistes, und siehe, da tut der Geist Gottes uns ein besonderes Ausrufungszeichen setzen. Er sagt, und siehe, schau hin, schau dir das genau an. Deswegen, siehe, schau, da empfehle ich deiner besonderen Aufmerksamkeit. Und wir wollen gemeinsam jetzt diese 4 da anschauen. Wir wollen uns an diesen Männern ein Beispiel nehmen. Wir wollen über diese Begebenheit, wie sie handeln, nachsinnen. Ihr Glaube wird im Handeln sichtbar. Jedes Hindernis überwindend. Genug Tragfähigkeit. Und sie hatten ein Ziel, ihr Lieben. Sie hatten ein wichtiges Ziel. Und dieses Ziel muss auch das Ziel deines und meines Lebens sein. Und wisst ihr, was dieses Ziel war? In die Mitte vor Jesus. In die Mitte vor Jesus und nirgends hin. Nicht rechts daneben, nicht links daneben. In die Mitte vor Jesus. Direkt im Brennpunkt seiner Liebe. Da müssen wir hin. Da musst du, da muss ich hin. Mit meiner Leid, mit der Gebundenheit, mit der Not, mit der Sorge, mit den Ängsten, die du und ich haben in unserem Leben. Es gibt eine wunderbare Adresse, wo wir hingehen dürfen. In die Mitte vor Jesus. Und ihr Lieben, das wussten diese 4. Und die haben gesagt, wenn jemand unseren Freund und Kumpel da helfen kann, dann muss es dieser Heiland tun. Dann muss es dieser Retter Gott tun. Weil wir haben schon viel von ihm gesehen. Wenn er schafft, dann Aussätzigen gesund zu machen, wenn er schafft, Blinde sehen zu machen. Und sie hatten des Herzens Anliegen, genauso wie es dieser Zachäus hatte in Kapitel 19. Er wollte Jesus sehen. Und er hat den Umweg über diesen Maulbeerbaum genommen, weil es auch eine verqueckte Situation für ihn war. Es waren so viele Menschen da gewesen. Das war das Problem. Und es war da das Problem. Na? Wenn ihr auf ein Konzert geht und wollt möglichst vorne sitzen und vorne sein und es sind ein Haufen Leute vor euch, ähnlich ist es denen da gegangen. So ein Mist, so ein Haufen Menschen da. Und was hat der Zachäus gemacht? Er hat gesagt, hey, ich krabbel auf den Baum. Super Idee, gerade auf dem Baum, dann sehe ich ihn. Und dann passierte das Unglaubliche, dass der Herr Jesus gestoppt hat und hat ihn runter eingeladen. Hat gesagt, dass er mit ihm Gemeinschaft hat. Und er hat es erlebt. Und diese Menschen hier, Die wussten auch, wenn jemand helfen kann, dann kann nur Jesus hier helfen. Sie mussten das Einzige, was helfen konnte in ihrem Freund und letztlich auch in deinem und in meinem Leben, ihr Lieben, wenn ihr nicht viel mitnehmt von der Predigt, aber nehmt das mit. Es hilft uns nur das eine, in die Mitte vor Jesus. Du und ich. Nicht links daneben, keine Religiosität, keine frommen Übungen. In die Mitte vor Jesus. Da müssen wir hinkommen. Und da findet deine und meine Seele wirkliche Ruhe und Befreiung und Hilfe für ihr Leben. Das ist die Botschaft, die diese vier Männer am Herzen getragen haben. Das war die Sehnsucht gewesen, die sie gehabt haben, ihren kranken Freund in die Mitte vor Jesus zu bringen. Jesus ist die Mitte des Herzens Gottes. Lesen wir im Kolosserbrief, lesen wir in Kapitel 1, die Verse 15 bis 18, da heißt es, welcher das Bild Jesus, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, in den Himmeln und die auf der Erde sind, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, seien Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen Dingen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang hat. Wir sind in ihm, ihr Lieben, sind wir zur Mitte gebracht. Zur Mitte des Herzens Gottes. Wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir direkt in das Herz Gottes. In Brennpunkt seines liebenden Herzens. Und die Versammlung hier, die Gemeinde, sie ehrt Jesus, wenn er in der Mitte ist. Und die vornehmste Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, den Herrn Jesus zu verherrlichen. Den Herrn Jesus groß zu machen. Und unsere Aufgabe ist es, ihm zu dienen. Und deswegen hat er uns den Auftrag gegeben, im Matthäus-Evangelium hinauszugehen und die Botschaft weiterzusagen. Und wie wir im Markus Kapitel 16 auch lesen dürfen, den Dienst der Versöhnung uns aufgetragen hat. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe. Das ist genau das, was diese gemacht haben hier, diese vier. Die haben gesagt, hey, wir haben keinen Lösungsansatz für dich. Wir können dir nicht helfen, wir können dir die Schulter drauf, wir können schöne Worte machen, wir können so, Mensch, dir geht es echt schlecht, ey, ist wirklich wahr. Aber wir können dir nicht wirklich helfen. Hilfe ist nur beim Herrn Jesus und da müssen wir hinkommen. Und Jesus ist immer die Mitte, er ist immer die Mitte, er ist die Mitte. Jetzt, er war sie damals die Mitte gewesen, er ist sie heute und er ist sie in alle Ewigkeit. In Offenbarung 5, Vers 6 lesen wir von Jesus inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Das ist unser Herr Jesus, den wir in alle Ewigkeit dafür anbeten werden, dass er sich für dich und mich hat schlachten lassen. Wir müssen Jesus die Mitte unseres Lebens sein lassen. Ihr kennt ein Fahrrad, ne? Wenn da ist in der Mitte ja die Narbe. Und es gibt ja so auf diesen Vergnügungsparks immer diese Fahrräder, wo die Narbe mal außerhalb der Mitte ist. Ne? Das ist total blöd zu fahren, oder? Ich war da einmal drauf, ich habe mich so angekaut überall. Ich war grün und blau gewesen. Aber wenn die Narbe genau in der Mitte ist, dann läuft das Rad rund. Dann läuft es zentriert. Und alles ist schön, es läuft wirklich ganz ruhig dahin. Und so will der Herr Jesus die Narbe in deinem Leben sein. Wenn er genau die Mitte deines Lebens ist. Ihr Lieben, ich sage nicht, dass wir keine Schwierigkeiten hätten, dass wir keine Probleme hätten, dass wir keine Krankheiten, keine Nöte hätten. Aber unser Leben läuft rund. Es läuft rund, weil wir in den tiefen Frieden und Geborgenheit unseres Heilandes ruhen. Läuft das Leben rund. Schauen wir uns diese vier Männer an. Sie hatten echten Glauben an den Herrn Jesus. Sie hatten Vertrauen zu ihm. Glaube heißt, ich vertraue darauf, dass du das kannst. Sie hatten ihn mehr als Wunderheiler natürlich kennengelernt gehabt. Aber sie hatten echten Glauben, sie rechneten mit seiner Liebe. Sie rechneten mit seinem Eingreifen. Und auch du und ich, wir dürfen damit rechnen. Im Psalm 50, Vers 15 heißt es, ruf mich an in der Not und ich will dich erretten. Ja, mach mal's halt, ihr Lieben. Ist doch kein Problem. Der Herr ist da. Seine Kraft ist da. Sie war damals da und sie ist auch heute da. So ist unser Herr. Sie hatten dieses Vertrauen. Sie hatten keinen Zweifel daran, dass er hilft. Und sie hatten einen Glauben, der genau wusste, was er wollte. Ihr Ziel war es, hatten sie unentwegt im Auge gehabt, vor Jesus zu bringen, ohne Zögern, ohne Schwanken. Hindernisse waren da gewesen, klar. Es waren die Menschen da gewesen. Es waren unvorhergesehene Situationen für sie. Aber der Glaube wird im Handeln sichtbar, wie uns der Bernhard auch in Jakobus Kapitel 2 doch gelesen hat. Zum Glauben gehören die Werke dazu. Es wird, muss im Handeln sichtbar werden, ihr Lieben. Und das wurde es bei denen. Schauen wir sie an, gemeinsam, wie sie mit den Kranken daherkommen. Die Tür ist versperrt vor den Menschen. Mensch, da war endlich was los. Da war jemand da, der heilen konnte. Da hat einer dem anderen gesagt, hey, da ist jemand da, der kann helfen. Der macht Blinde sehend. Lahmet, die laufen dann rum, du. Na? Hey, der war schwerhörig, der war die ganze Zeit. Und jetzt plötzlich hört er wie ein Mäusler. Das gibt's ja nicht. Na? Mensch, komm, da gehst mit, da schauen wir hin. Den schauen wir uns an. So ein Event haben wir nicht jeden Tag. Und so war das bei den Menschen dort. Die sind hingegangen. Sie wollten Jesus unbedingt sehen. Die Tür war versperrt. Was tun? Hinten herum? Mist. Genau dasselbe. Waren auch schon Menschen dort gestanden, Menschentrauben. Keiner wollte etwas versäumen. Und dann war es vielleicht so gewesen, dass eine zu ihnen gesagt hat, was wollt ihr eigentlich da? Wir kamen ja mit einer Bahre an, die vier da. Kamen ja mit ihren Freunden auf der Bahre an. Was wollt denn ihr da? Geht nach Hause, ihr guten Leute. Kommt morgen wieder. Heute habt ihr keine Chance. Hier ist kein Durchkommen. Keiner hat ein Herz für sie. Bis auf einen. Jesus hat die vier mit ihren Freunden gesehen. Und er wusste, wozu ein Glaube, der von der Liebe getrieben ist, fähig ist. Und er hatte ein Herz für sie. Männer des Glaubens gehen nicht, ohne ihr gestecktes Ziel erreicht zu haben. Die wussten genau, was sie wollten. Doch das allein hätte ihnen aber nichts genützt. Sie mussten von vornherein einen Plan auch fertig gehabt haben. Das sehen wir in der weiteren Begebenheit herauf. Wir kommen da noch dazu, wenn wir uns die jetzt im Einzelnen anschauen. Ihnen war kein Preis zu hoch gewesen. Alle äußeren Hindernisse haben sie überwunden, gaben jede Bequemlichkeit auf. Und die waren auch letztlich bereit, Kosten zu übernehmen. Die haben sich das was kosten lassen. Ja, meint ihr, der Hausbesitzer war da recht erbaut drüber, dass er dachte, halb abgedeckt wurde da drüber oder was? Es musste auch irgendwann mal wieder eingedeckt werden. Ne? Ja, die haben sich das auch was kosten lassen. Und dann war dann diese vielleicht höhnischen Bemerkungen, was wollten ihr Pfeifen jetzt da? Ihr wollt zu Jesus? Schau mal, wie viele da vor euch schon sind, die haben dasselbe, die wollen alle dorthin. Ihr habt keine Chance. Geht nach Hause. Ihr seid lächerlich. Keine Chance. Mit einer Bahre noch dazu. Wie wollten ihr das machen? Wir kommen ja nicht einmal als Person alleine ein Stück weiter. Jetzt kommt ihr im Bulk daher. Das kann es doch nicht sein. Sie wurden belächelt. Verlacht oder belächelt zu werden, vertrage ich schlecht. Vielleicht ihr auch. Aber Glaubensmänner zahlen jeden Preis, jeden möglichen Preis, um ihr Ziel zu erreichen, in die Mitte vor Jesus zu kommen, mit den Betroffenen. Sie sind bereit und sie zeigen auch eine Ausdauer, ihr Lieben. Vor Jesus bringen. Wir lesen in Matthäus 18, 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist vor Jesus bringen, ihr Lieben. Wir haben das Vorrecht hier inmitten unserer Wanderschaft über diese Erde, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen, dass wir einander haben, dass wir Brüder und Schwestern haben, dass wir einander ermuntern können, dass wir miteinander den Weg gehen können. Und wenn einer vielleicht einmal nicht ganz so den Blick frei hat, dass dann, das wünsche ich mir, dass dann, es müssen nicht gleich vier Stück sein, die da sind bei mir, aber es wird ja lange, wenn einer oder vielleicht zwei da sind, die einfach mal die Hand auf die Schulter legen und sagen, hey, Jesus ist da. Er sieht deine Not und hat dich lieb und er trägt dich durch. Und dazu sind wir auch einander gegeben. Wenn es im Hebräerbrief heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Da geht es darum. Es geht nicht darum, jetzt irgendwo eine Pflichtübung zu machen. Es geht darum, mit unserer Seele immer wieder vor Jesus zu kommen, weil von ihm her Stärkung für unser Leben nur möglich ist. Um das geht's. Und unsere eigene Lebensperspektive verändert sich, ihr Lieben. Wenn wir von Jesus her leben, wenn er die Mitte ist, wenn er von deinem Lebensrad, wenn er da die Narbe ist, dann erhalten unsere eigenen Belange ihren richtigen Stellenwert. Der Herr kümmert sich drum. Aber die sind dann nicht die Nummer eins in unserem Leben. Da werden diese Dinge, die dem Herrn Jesus wichtig sind, die werden auch in deinen und in meinen Leben uns dann wichtig. Und zwar bei den Vieren, es war ein Glaube gewesen, der kein Selbstruhm hatte. Sie hingen nur an Jesus. Sie blickten nicht auf sich. Ihr Verhalten hat auch nicht in eine Selbstbewunderung oder in einen Selbstruhm gemündet. Im 1. Korintherbrief heißt es, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der rühme sich des Herrn. Die reden nicht von sich, die vier. Wir wissen von denen gar nichts. Wir wissen überhaupt nichts von denen. Aber wir sehen ihr Handeln. Nicht ihre Ehre ist ihr Ziel, sondern Jesus allein. Und das ist der Punkt, das ist die Stoßkraft, die sie haben. Mit den Kranken vor Jesus, das ist diese Parole ihres Glaubens, die sie haben. Und sie suchen Gang, der Glaube, der sucht gangbare Wege. Der bleibt nicht beim ersten Problem stehen und sagt, oh, das ist nicht der Weg des Herrn. Da ist jetzt ein Hindernis, das ist nicht der Weg des Herrn. Wenn es der Weg des Herrn wäre, wäre alles glatt. Dann würden wir einfach laufen auf der Sonnenseite des Lebens. Die Steine würden von alleine wegrollen. So muss es sein, wenn der Herr dahinter steht. Nee, ihr Lieben. Ich habe schon gesagt gehabt, die Probleme in unserem Leben, die gehören zu unserem Leben praktisch dazu. Die sind da und auch die Hindernisse sind da. Aber der Glaube, der an Jesus gebundene Glaube, der sucht gangbare Wege. Der knickt nicht gleich ein beim ersten Problem. Und so sehen wir es auch bei denen. Die hatten eine brennende Liebe zu ihrem Freund, aber auch zu Jesus, weil sie wussten, er kann helfen. Dann sehen wir sie, die enge Stiege da, wo es nach oben aufs Dach ging. Das war bei den Häusern damals, war das so, dass da so eine Treppe außen dann nach oben gegangen ist aufs Dach. Und das war also kein Luxusaufgang. Nicht so breit wie bei uns jetzt hier, wenn man hier hochkommt. Das war wirklich eine ganz enge, manchmal sagt man so eine Hühnerleiter, ne, fast. Ne? Na, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und da mussten die mit den Kranken auf der Bahre da hochkommen. Hast du schon mal versucht, eine Bahre zu tragen? Oder bist du vielleicht schon mal getragen worden von anderen? Wie weh da jeder Stoß eigentlich tut. Welche Leiden da auftreten können auf so einer engen Treppe? Jetzt schauen wir uns die Männer an, wie vorsichtig sie da ihren Freund getragen haben. Wie zart sie umgegangen sind mit ihm. Wie bemüht sie waren. Den, der nichts machen konnte, der sich ihnen anvertraut hatte. Ihr Ziel war es, den Weg ihm nicht saurer zu machen, als er eh schon ist. Ihm nicht noch mehr Schmerzen zuzufügen, als er eh schon hatte. Und dazu war etwas notwendig gewesen. An dieser Bahre war jeder hingebungsvoll, treu, jeder an seiner Ecke. Die hatten das untereinander ausgemacht. Du bist vorn, du bist da, du bist da, du bist da, du bist da. Und ihr Lieben, da war kein Raum dafür zu sagen, bist du vorne? Das finde ich überhaupt nicht toll. Ich will vorne sein. Ich will da vorne jetzt sein. Weil was passiert denn dann, wenn der hinten loslässt und sagt, ich und geht vor, sagt, ich mache das davon. Da rutscht der Kranke nämlich von der Bahre runter und es wird noch viel schlimmer mit ihm. Das ganze Vorhaben ist damit fast dem Scheitern verurteilt. Es ist notwendig, aufeinander zu hören. Begleiten wir diese vier, wie sie über diese Treppe dann aufgehen. Hey, heb du mal ein bisschen mehr an und du lass mal ein bisschen runter. Ja, so kann es gehen um die Kurve rum. Jeder in hingebungsvoller Treue an seinem Platz. Treu im Kleinen. Jeder wird benötigt. Alt, jung, groß, klein. Jede Gabe wird gebraucht. So ist es. So hat uns der Herr zusammengestellt. Und wenn wir gemeinsam in einen Dienst stehen, dann ist jeder wichtig. Jeder an dem Platz, wo ihn der Herr hingestellt hat. Wir sehen bei ihnen eine Einmütigkeit, lasst mich so sagen, im Glauben. Im Glauben, ihn vor Jesus zu bringen. Jeder tat an seiner Ecke seine Pflicht. Ohne Mann. Ohne zu seufzen. Keiner beanspruchte die Ecke des anderen. Es war eine gegenseitige Unterordnung da. Es war auch ein gegenseitiges Zuhören da gewesen. Es war ein gegenseitiges Verstehen da gewesen. Sie handelten in wahrer Gemeinschaft, in wahrer Teilhaberschaft, in wahrer Jüngerschaft. Sie hatten ein gemeinsames Werk, an dem keiner überflüssig war. Und ihr Lieben, ich lese hier in dem Text nichts von irgendeiner Kritik, die die vier da gehabt haben untereinander. Was sagt er, lass uns erst mal drüber reden, über das und das und das und das. Kritik ist oft der Tod der Liebe. Schau mal die vier an. Die vier hat die Zielrichtung in die Mitte vor Jesus geeint. Und das ist das, was wir gehen müssen, ihr Lieben. Das ist das, was wir tun müssen. Das ist unser Auftrag. Und oftmals gelingt es dem Widersacher, dem Teufel, dass wir uns auf ganz menschliche, natürliche Weise anecken, dass wir uns aneinander eifern. Das kann es nicht sein. Da packen wir mal das richtige Shampoo aus, was ihm den Kopf wäscht. So geht's nicht. Nee, so geht's nicht. Es gefährdet das ganze Vorhaben, ihr Lieben, die Menschen in die Mitte vor Jesus zu bringen. Und deswegen dürfen wir von denen lernen. Es war keiner irgendwo, jeder war sich seines Wertes bewusst. Ob vorne an der Bahre, zur Rechten, zur Linken oder hinten, zur Rechten, zur Linken. Jeder wusste, er ist wichtig dafür, dass dieses Vorhaben gelingt. Und er ist da an diesem Platz, den will er in Treue ausfüllen. Und das ist das, was uns der Herr im Anschauen dieser vier auch zuruft. In Treue den Platz, den uns der Herr gewiesen hat, auszufüllen. Alle werden benötigt. Niemand ist umsonst mit seinen Gaben. Als unser Herr Jesus dann als der Auferstandene am See Tiberias, dort in dem Petrus und den anderen beiden Jüngern da begegnet und sie fahren dann aus und fischen auf sein Wort hin und haben einen gewaltigen Fischfang. Und dann sagt der Herr Jesus, bringt von dem, was ihr gefangen habt und legt es mit aufs Feuer. Jede einzelne Gabe. Und auch wenn sie noch so klein ist. In der Offenbarung im Sendschreiben von den Gemeinden heißt es, du hast eine kleine Kraft. Das mag die Größe vielleicht der Gemeinde auch gewesen sein. Aber du hast trotzdem eine kleine Kraft. Meine Kraft langt nicht weit. Aber diese kleine Kraft, wenn man nimmt und wirft sie mit in die Waagschale für den Herrn Jesus. Und wenn das jeder so macht, ihr Lieben, dann kann sich daraus wirklich ein Flächenbrand entwickeln. Die einzelne Kohle verglüht. Die Wärme, die kommt wirklich von den ganzen Haufen dann, wenn mehrere Kohlen beisammen sind. Aber die Kohle, die einzelne alleine betrachtet, die hat nicht viel Brennwert. Aber gemeinsam werden wir wie ein richtig guter LED-Strahler, ihr Lieben. Und alleine sind wir so eine kleine Taschenlampenfunzel, die vielleicht kurz vorm Ausgehen ist, die schon am Flackern ist. Ja. Eine gewaltige Predigt, die uns die vier hier halten. Für sie gibt es keine nebensächlichen Dinge. Nichts war unwichtig gewesen. Es war, mathematischer Sinn war auch notwendig gewesen. Weil es musste mal genau ausgerechnet werden, wo sie das Dach aufdecken. Sie können jetzt sagen, der gute Wille ist da, wir fangen eine Ecke an und dann decken wir das ganze Ding ab. Sie mussten ja berechnen, okay, da vorne ist der Herr Jesus. Und müssen wir da hoch, dann müssen wir da rüber, dann müssen wir so und so. Da war gezieltes Überlegen notwendig gewesen im Vorfeld. Wo decken wir auf? Alles ist wichtig, wenn es ums Erreichen dieses Zieles geht. Und dann war das große Loch da gewesen. Die brauchten einen festen Standort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die vier aufeinander Acht gehabt haben. Also, hey, gib Obacht hier, versuch einen festen Standort zu haben, dass wir nicht da runterfallen. Na? So, und jetzt sind sie da droben. Jetzt stehen sie dort. Und jetzt? Jetzt haben sie das Seil vergessen. Ach, das wäre aber blöd gewesen, oder? Na? Das wäre es. Aber wir sehen, dass die mit Weitblick gehandelt haben. Die hatten einen Plan. Ihr zielstrebiger Glaube, der war auf das Ziel hinausgelegt. Sie hatten vorher sich einen Plan auch gemacht und wussten, wenn sie dann da droben sind, sie brauchen ein Seil. Wie unwesentlich eigentlich, ne? So ein Seil da. Aber wenn es nicht da ist, in dem Moment, wo du es brauchst, ist alles umsonst gewesen, die ganze Mühe, dann aufzukommen. Wäre alles umsonst gewesen. Ne, jetzt muss da jemand da sein, der dran gedacht hat, hey, wenn wir da oben sind, wir brauchen einfach ein paar Meter Seil, an dem wir dann die Bahre anbinden und in die Mitte vor Jesus lassen können. Und dann schauen wir die Männer an. Es hat geklappt. Ihr Einsatz hat sich gelohnt. Sie haben tatsächlich ihren Freund in die Mitte vor Jesus gebracht. Die Arbeit von ihnen war getan. Lesen wir noch irgendwo groß von ihnen was? Eigentlich nicht. Aber wir lesen in Vers 20, lesen wir, und als er ihren Glauben sah, als Jesus ihren Glauben sah, Jesus hat es zur Kenntnis genommen, ihr Lieben. Jesus hat es aufgemerkt, hat es gesehen. Und das war ihnen Dank genug. Das war ihnen Dank genug gewesen. Sie brauchen keine Anerkennung von den Menschen. Recht so, du unnützer Knecht. Bleib treu. Du brauchst keine Anerkennung von den Menschen. Aber wichtig ist, dass der himmlische Vater es sieht. Und so diese Herzenshaltung hatten diese vier. Sie hatten sich nicht da oben positioniert und erstmal feiern lassen, was sie Tolles vollbracht haben. Nee. Sie traten im Hintergrund. Sie treten im Hintergrund und der Herr Jesus tritt im Vordergrund. Vor dessen sehenden Auge unseres Heilandes ihr Leben, ihr Herzenszustand wie ein aufgeschlagenes Buch ist. Und er sieht ihre Motivation, er sieht ihren Einsatz, er sieht ihr Vertrauen, er sieht ihren Glauben, er sieht die Zuversicht, diese Hoffnung, die sie auf ihn haben. Der Herr Jesus sieht es. Und dann macht der Herr Jesus das, er greift das Übel direkt an der Wurzel an. Er sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich mutmaße jetzt mal, möglicherweise haben den Kranken die Sünden, die er in sein Leben hatte, mehr gequält als wie das körperliche Leid. Der Herr Jesus packt das Übel direkt an der Wurzel an. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommen natürlich die, die den Ehrenplatz in der ersten Reihe haben, die da mit dabei natürlich waren, ne? Das, die Pharisäer und Gesetzeslehrer sagen, wie kann denn der Sünden vergeben? Wie kann der Sünden vergeben, außer Gott allein? Gott ist es doch, der alleine in der Lage ist, Sünden zu vergeben. Und der Herr Jesus, ich habe gesagt, ja, wir sind wie ein aufgeschlagenes Buch vor ihm. Und noch bevor du und ich unseren Gedanken zu Ende gedacht haben, weiß Gott, was in unseren Herzen ist, was in deinem Herzen ist. So sieht Gott in unser Leben hinein, so sieht er in dein und mein Leben hinein. Und als Beweis dafür, als Untermauerung seiner göttlichen Vollmacht, dass er der Gesandte, der Messias ist, sagt er ihnen, was ist es leichter, die Sünden zu vergeben, die bis in die Ewigkeit dann bezahlt sind, oder jetzt ist ein Gebrechen zu heilen, was vielleicht für ein paar Jahre ist. Aber dass ihr glaubt, dass ich der Christus, der Sohn Gottes bin. Deswegen sage ich, steh auf von deiner Barik. Steh auf von dem, was dich bindet. Steh auf von dem, was dich fesselt. Und dann folgt diese körperliche Heilung. Ich sage dir, steh auf, Vers 24, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und sogleich, 25, stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte und ging hin in sein Haus. Unmittelbar, sofort. Und der Herr Jesus hat zu ihm gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und wir lesen das an manchen anderen Begebenheiten auch, dass wo der Herr Jesus geheilt hat, dass er zu dem Kranken dann sagt, hier, und geh nach Hause. Er sagt nicht zu ihm, wer Missionar, wer jetzt etwas ganz Außergewöhnliches für mich. Er sagt, geh nach Hause. Aus der persönlichen Begegnung mit Jesus, geh nach Hause, an den Ort, wo dein Heiland dich und mich hingesetzt hat. In dein persönliches, häusliches Umfeld. Und sei dort eine brennende Fackel für mich. Würge dort in Treue deinen Platz aus. Das ist der Auftrag, den der Herr Jesus den Freund von den Vieren hier gibt. Geh nach Hause. Und wir lesen dann. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hat, ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Ihr Lieben, immer dann, das könnt ihr nachlesen, immer dann, wenn Menschen in der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus gestanden waren, bleibt ihnen nichts anderes, als wie ihn anzubeten. Die persönliche Begegnung mit Jesus Christus führt immer in die Anbetung, in die persönliche Anbetung. Herr, du bist alles und du bist der, der mich von meinen Gebrechen, von meinem Leid geheilt hat. Es mag sein, dass es bei dem einen oder anderen bei uns noch so ist, dass er rein äußerlich vielleicht noch in derselben Situation ist, aber in seiner Seele ist er frei. In seiner Seele darf er seinen Heiland und Retter darf er anbeten. Über die Liebe, die er in dieser Situation ganz persönlich, dieser Heiland für ihn hat. Er ist der gute Hirte. Viele reden davon, dass sie Hirten sein wollen, aber er ist der gute Hirte. Jesus schenkt neues Leben. Das ist das, was wir hier sehen an diesen Kranken. In der direkten Begegnung mit Jesus wird er heil. Aber es ist jetzt nicht zum Selbstzweck ihr Leben. Dieses neue Leben ist zum Dienst für Gott. Es ist zum Dienst für Gott. Es ist zu sein, sie verherrlichten Gott. Unser Leben in ihm dient zu seiner Verherrlichung. Und was kann unseren Herrn Jesus mehr verherrlichen, mehr ehren, als wenn wir wirklich hier den Menschen sagen, er ist der Heiland, er ist der Retter Heiland. Das hat er in meinem Leben getan. Das hat er in meinem Leben getan. Keine frommen Worte, ihr Lieben, die vielleicht noch sagen, naja, kann sein. Aber wenn ich sage, das habe ich erlebt, das habe ich erlebt, das habe ich mit meinem Heiland persönlich erlebt und ich möchte, dass du das auch erlebst. Und weißt du, warum ich das möchte? Weil ich dich lieb habe und ich möchte dich im Himmel wiedersehen. Das ist der Auftrag, den uns der Herr Jesus gegeben hat. Ich habe schon gesagt, den Dienst der Versöhnung hat er uns gegeben. Ein paar Fragen, die sich daraus ergeben, vielleicht jetzt am Ende aus dieser Begebenheit. Wenn wir an uns als Geschwister hier in der Gemeinde denken, sehe ich meinen Bruder, meine Schwester mit den Augen dieser vier? Ist diese Einigkeit im Hinblick auf den Einsatz, auf die Behutsamkeit, auch auf den Weitblick bei mir vorhanden? Der Dienst, den wir in der Gemeinde haben, ist kein Dienst für Geltungsbedürftige. Ich sage das nochmal, es ist kein Dienst für Geltungsbedürftige. Wir sind hier, um dem lebendigen Gott gemeinsam zu dienen. Und es ist kein Raum dafür da, dass jemand sein eigenes sich da, sein Ego sonnen kann und so weiter. Das geht nicht. Das ganze Vorhaben in die Mitte vor Jesus zu bringen, Gefährten. Es ist ein Dienst, der in Treue von Gott zugewiesen ist, jeder an seinem Platz. Und Voraussetzung für meinen Dienst, das sehen wir auch an die vier, ist Ausdauer. Ist Ausdauer. Ihr Lieben, wir leben in einer total schnelllebigen Zeit. Und jeder will immer den schnellen Erfolg. Aber der Herr Jesus sagt uns da, hey, ich würde mich freuen, wenn ihr wie diese vier auch mal langen Atem beweist. Dass ihr durchhaltet. Dass ihr Ausdauer in der Liebe zueinander, auch am Dachlicht. Dass auch wenn man nicht gleich eine Patentlösung bereit hat, trotzdem begleitet, weiter überlegt, mit Zucht. Und in meinem persönlichen Leben ist mein Glaube wirklich in jeder Situation zielorientiert, das heißt auf den Herrn Jesus ausgerichtet? Lässt sich mein Glaube durch äußere Umstände vielleicht abbringen? Und wo wird mein Glaube, so wie es Jakobus gesagt hat, Glaube ohne Werke ist tot. Wo wird in meinem Glauben ganz praktisch, sage ich mal, das Tun auch sichtbar? Wo wird es ganz praktisch sichtbar? Es muss praktisch werden. Wenn mein Glaube sich nur in frommen Reden letztlich nur widerspiegelt, das ist zu wenig, das will der Herr nicht. Der Herr sagt, das, was in unseren Herzen ist, das soll raus, das soll in Bewegung gehen und ihr seid meine Arme, ihr seid meine Füße, ihr seid meine Ohren, ihr seid meine Augen, ihr seht die Kranken um mich her. Lauft, bewegt euch, ihr Lieben. Gott möchte, dass wir handeln in seinen Auftrag. Und lasse ich mir von meinem Bruder, meiner Schwester helfen, weil ich mir so gedacht habe, wenn ich so mir dasselbe überlege, sage ich, ich lasse mir eigentlich ungern helfen. Aber auch das ist eine Anfrage. Wir sind uns einander geschenkt worden. Wir sind uns einander in dieser Gemeinde geschenkt worden. Und es gehört Stärke dazu, auch die Hilfe und die Liebe vom anderen anzunehmen, genauso wie zum Helfen diese Liebe und Anstrengung notwendig ist. Es gehört beides zusammen. Lassen wir uns helfen, nutzen wir das, was uns der Herr Jesus zuruft, was der Liederdichter in dem einen Lied zum Ausdruck gebracht hat. Gut, dass wir einander haben. Was sagt uns diese Geschichte in einem Satz? Wir brauchen das Sein in der Mitte vor Jesus. Als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Weil wirkliche Sorge für unsere Seele, wirkliche Seelsorge, wirkliche Sorge für unsere Seele passiert nur in der Mitte vor Jesus. Und da müssen wir hinkommen und können uns dabei gegenseitig helfen. Möchte uns der Herr wirklich dieses Beispiel von den Vieren, die hier für uns Freund so eingetreten sind und welche Motivation sie angetrieben hat, dass es uns wirklich begleitet in unserem Miteinander als Gemeinde, dass wir wirklich ein Stück diese Liebe, die der Herr Jesus in unser Herz hineingelegt hat, auch in einem praktischen Tun, in einem zielorientierten praktischen Tun widerspiegeln. Der Herr möchte uns segnen dabei. Ich möchte mit uns noch beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns dieses praktische Beispiel in deinem Wort hinterlassen hast. Danke, Herr, für diese vier, die ihren kranken Freund da getragen haben, die keine Mühen gescheut haben. Herr, du kennst uns, wir gehen oft in Schwierigkeiten aus dem Weg. Und wenn wir sagen, wie geht's dir, sind wir schon froh, wenn der andere sagt, ja, passt schon, alles gut. Schwierig wird es bloß, wenn er was anderes sagt. Herr Jesus, hilf uns, dass wir mit deinen Augen lernen, einander zu sehen, Herr. Herr, du hast uns einander gegeben. Gib, Herr, dass wir diese große Chance des Miteinanders, die wir in dem Bildnis deiner Gemeinde einfach auch wiedergespiegelt sehen, dass wir diese Chance ganz praktisch für unser Leben ergreifen. Herr, dass wir als große Familie miteinander anpacken, dass wir in Liebe anpacken, Herr, dass wir zielorientiert auf dich hin anpacken, Herr, und dass wir einander stehen lassen in den besonderen Gaben, die du jeden Einzelnen gegeben hast. Da hat der Mathematiker seinen Platz, da hat der den Platz, der an Seil gedacht hat, Herr. Da hat der Platz, der einfach auch in Treue an seine Ecke gestanden ist und mit zur Verwirklichung dieses Vorhabens beigetragen hat. Herr, lass uns als solche sein, die in dieser Liebe miteinander zusammenstehen, zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung, Herr. Dass Menschen, die du in unsere Mitte führst, Herr, die krank sind, dass sie in deine Mitte kommen, Herr Jesus, in die Mitte vor dir. Und lass dies Zielrichtung, Stoßrichtung auch unseres Lebens in all unserem Tun, Denken und Handeln sein, in die Mitte vor dir, Herr Jesus, das unsere Seele genesen kann, dass wir wirklich gesund werden in unserer Seele, in unserem Leben, dass wir diesen Frieden, Herr, der allen Verstand übersteigt, Herr, dass wir ihn in dir haben dürfen, egal in welcher Situation wir sind. Herr Jesus, gebrauche du, wirke du, lass dieses praktische Beispiel dieses Wortes in unseren Herzen nachwirken, dass es gute Wurzeln in unser aller Herzen schlägt. Amen.